Simeon und der Hanna. Es ist interessant zu sehen, wie diese beiden einen Zugang haben zu Jesus, als er ankommt, Advent, ankommt. Und der alte Simeon, er ist durch den Geist hingeleitet worden. Und als er das Säugling Jesus dort sieht, erkennt er in ihm den Beginn des Evangeliums. Und er fängt an, Gott zu preisen und hat überhaupt keine Scham, sich zu dieser guten Nachricht, dass der Sohn Gottes auf diese Welt gekommen ist, zu stellen. Der Mann hatte einen großen Freimut. Der erhob seine Stimme und sagte, nun habe ich das Heil Gottes gesehen. Und einige Leute, die haben vielleicht so gemacht, aber dieser Mann hatte eine große Freimut. Für mich ist dieser Mann, ich will nicht weiter auf ihn eingehen, ein Symbol für die schon sehr alt gewordene Christenheit, wenn Jesus wiederkommen wird, das zweite Mal, und sie holen wird. Und die alte Hanna, die dann auch noch dazukommt, weil sie täglich im Tempel war, und wer mal in Israel war, weiß, wie die orthodoxen Juden bis heute täglich an der Tempelmauer, der Klagemauer sind, auch sie kommen danach dazu und sehen Jesus, wenn er wiederkommt. So haben wir Advent immer in zwei Ebenen. Wir gedenken der ersten Ankunft Jesu und wir hoffen und glauben an die zweite Ankunft Jesu. Was dazwischen geschieht? Nun, es ist die Zeit der guten Nachricht. Er wird kommen. Er wird kommen. Er wird kommen. Und wenn er kommen wird, ist etwas beendet. Eine Zeit der Gnade. Die Zeit der guten Nachricht. Als Christen haben wir eine Verantwortung, diese gute Nachricht nicht nur persönlich zu leben, sondern uns, positiv gesprochen, gemeint, unverschämt dazuzustellen. Und hier komme ich zum eigentlichen Text. Und lieber Olli, das möchte ich dir auch für deinen Dienst besonders mitgeben. Römer 1,16, denn, sagt der Apostel Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Ein sehr bekannter Vers. Sonderbar ist, dass der Apostel Paulus so eine Position hier einnehmen muss. Ich möchte sagen, nun, er ist doch Jude. Die Sache mit dem Glauben, das war eine ganz selbstverständliche Geschichte. Da braucht man sich nicht schämen. Seine Generation, die Generation vor ihm, haben alle den gleichen Turnus hinter sich. Sie sind mit dem Alten Testament, vorrangig den ersten Büchern Mose, aufgewachsen. Das war ihr Schulbuch. Und in diesem Schulbuch haben sie lesen gelernt, da haben sie rechnen gelernt, haben sie die Geschichte gelernt. Da haben sie Poesie gelernt, da haben sie Prophetie gelernt, eben alles, was der Mensch braucht, alles aus einem Buch. So war in dem Land, in dem Paulus groß geworden ist, der Glaube eine Selbstverständlichkeit. Es war keine Sache, für die man sich entschuldigen musste. Aber der Brief ging ja nicht zu Juden, sondern der ging hier nach Rom, zu den sogenannten Heidenchristen. Hatten die einen Grund, sich zu schämen? Warum muss er ihnen das ins Stammbuch schreiben? Man möchte meinen, wieso? Die Römer, die waren doch nicht nur gläubig an einen Gott, die hatten ein paar hundert Götter und Halbgötter, an die sie glaubten. Kommt da noch einer zu? Was soll's? Geglaubt wird halt. Auch da scheint doch dieses Thema nicht so verklemmt zu sein. Und wie ist es mit unserer Gesellschaft heute? Christliches Abendland? Wie ist es mit dem Thema des Glaubens? Nun, irgendwie scheint hier so ein altes Erbe mitzuschwingen, den der alte Fritz so formuliert hatte, ein jeder, der sehe jetzt zu, wie er nach seiner eigenen Fasson selig wird. Und ansonsten lasst uns mal lieber das Thema verschweigen. Die Sache des Glaubens, die sollte man nicht lauthals und öffentlich ansprechen. Das ist mehr ein Eindringen in eine Privatsphäre. Religionsfreiheit. Jeder sehe zu, wie er glaubt. Fakt ist aber, dass dieser Gottessohn, der gekommen ist und der wiederkommen wird, ganz etwas anderes gesagt hat. Er spricht davon, dass wir ihn, den Herrn, bekennen sollen. Er sagt, dass wer mich bekennt vor den Menschen, den wird er auch bekennen vor dem himmlischen Vater und den Engeln. Er ruft auf und sendet seine Christen und sagt, geht hin und werbet zu Nachfolgern die Menschen, dass sie an ihn glauben. Und tauft sie und lehrt sie halten, alles zu tun, was ich euch befohlen habe. Das ist der Schub, der in dieser Sendung drinsteckt. Und der Apostel Paulus, der ist ein Enkelkind von dieser geistlichen Generation Jesu. Und jetzt hat er angefangen, ein bisschen das Christentum abzufühlen in seiner Praxis, in seinem Alltag. Und hat festgestellt, dass dort offensichtlich eine ganze Reihe von Christen, die an Jesus Christus glauben, angefangen haben, die Sache des Glaubens ein bisschen zu verheimlichen. Und jeder hatte seine Gründe dafür. Sie fingen an, sich dem Evangelium gegenüber, besonders in der Weitergabe zu anderen Menschen, zu schämen. Paulus hat wohl rausgekriegt, dass es Nachbarn gab von Christen, die nicht wussten, dass die Christen Christen sind. Der hat wohl festgestellt, dass einer da in seiner Arbeitsstelle nicht gesagt hat, dass er zu Jesus gehört. Und er hat wahrscheinlich auch die Studenten abgefragt, die sich da zur Gemeinde hielten, und sagt, was mit deinen Kommilitonen, wissen die Bescheid? Kennen sie die Botschaft von Jesus? Und dann hat er festgestellt, dass diese Leute eine Art Scham in sich trugen. Und jetzt fängt er an, den Leuten zu helfen, indem er eine Position einnimmt und sagt, ich schäme mich nicht. Ich schäme mich nicht des Evangeliums. Und ich habe auch Gründe dafür. Es ist nämlich eine Kraft. Es ist eine Kraft für alle, die daran glauben, zum ewigen Heil. Und ich dachte mir, ich muss doch mal gerade in der Bibel ein bisschen nachschauen, wie das angehen kann, dass Menschen, die ein offenes und gutes Beziehungsfeld zu Gott hatten, anfangen nach einer Zeit, sich ihres Glaubens zu schämen. Nun, sie tragen nicht ein Schild, darauf steht, ich schäme mich meines Glaubens. Aber sie haben eine Haltung in ihrem Herzen. Und da, wenn man da prophetische Augen hat, kann man könnte man lesen, ich schäme mich. Deswegen verschweige ich dieses Thema des Glaubens gern und versuche mehr auf anderer Ebene irgendwie das Licht Gottes leuchten zu lassen. Das sind einige Künstler und sagen also, ich muss das nicht reden, das muss man leben. Gewiss ist da was dran, aber die Botschaft sagt uns, dass nach wie vor der Glaube durch die Rede entsteht, die aus dem Wort Gottes ist. Und wenn wir wollen, dass Glaube sich multipliziert in unserer Gesellschaft, werden wir eines anfangen müssen zu bekämpfen, nämlich der Zustand, wenn Scham entsteht, sich zum Glauben an Jesus in dem Umfeld unter den Nichtgläubigen zu stellen. Diese Scham, habe ich entdeckt in der Bibel, hat vorrangig zwei Hintergründe, wenn sie entsteht bei Gläubigen. Ich nehme mal eine alte Geschichte, die sehr bekannt ist, dann brauche ich sie nicht so weit ausführen. Es ist die Geschichte der beiden ersten Menschen, Adam und Eva im Paradies. Die beiden hatten Gottesdienst, Gemeinschaft mit Gott. Und zwar nicht alle 7 Tage, sondern das steht täglich. Es ist sagenhaft, wenn einer in seiner Beziehung zu Gott auch selber den Wunsch hat, täglich mit Gott zusammen zu sein. Ich bin nicht der Meinung, dass Gott sagte, Adam und Eva, immer zur Kühle des Tages, so steht es da, hier am besagten Punkt, ich komme. Und hoffentlich seid ihr auch da. Nein, ich meine, dass Gott auf Bedürfnis reagiert. Er sagt nämlich, sucht mich und ihr werdet mich finden. Und wenn wir in diesem Punkt nicht suchen und nicht unterwegs sind, hält er sich dezent, aus Liebe, zurück. Er ist kein knechtischer Gott, der Menschen unterdrückt, sondern er wartet, dass wir ihn suchen und ihn wollen. Und offensichtlich war bei Adam und Eva dieses Bedürfnis gesund da. Sie wollten Gott. Bis zu einem Punkt. Eben jenem, den wir Sündenfall nennen. Als sie von der Frucht nahmen, wo Gott sagte, das bitte nicht. Und sie nahmen und aßen beide davon. Und die, die vorher wirklich positiv auf Gott zu sprechen waren, oder wir würden sagen auf Gottesdienst, auf Gemeinschaft mit Gott, die vorher keine Ausreden brauchten, ach schon wieder Gottesdienst, sondern ein Bedürfnis hatten, erlebten durch die Sünde eine Persönlichkeitsveränderung. Und die hatte ganz praktische Niederschläge. Und zwar zunächst in ihrem Wollen, in ihrem Denken und auch in ihren Emotionen. Sie wollten plötzlich nicht zur Gemeinschaft mit Gott. Sie hatten nicht das Bedürfnis und intellektuell sagten sie sich, schäme ich, da aufzutreten bei Gott. Was vorher kein Problem war, wurde nun zu einem Problem. Es ist interessant, dass hier also das erste Mal das sogenannte Versteckspiel erfunden wird, denn sie verstecken sich vor Gott. Gott erscheint am abgemachten Treffpunkt und sie sind nicht da. Und dann steht das da so nett und Gott suchte sie. Er, der allwissende Gott, als wenn er es nötig hätte, sie zu suchen. Aber er macht mit. Und als er sie dann findet, stellt er sie zur Rede. Interessant sind die Antworten. Herr, wir haben uns geschämt vor dir, wir sind nackt. Und dann schaut sich der Herr die beiden an und sieht tatsächlich, sie haben sich auch voreinander geschämt und haben sich da Feigenblätter zusammengebastelt und sich damit bedeckt und kamen nun in einen neuen Lebensabschnitt rein, eine Lebenssituation der Scham. Sowohl gegenüber Gott als auch untereinander. Ich möchte diese Scham schlicht so nennen. Es ist die Sündenscham. Sünde ist nicht ein Kavaliersdelikt. Sünde ist eine Macht, die in das Leben kommt. Und wer es ausloten will, ob in seinem Leben Sünde ist, er kann es an diesem Punkt, ob er Freimütigkeit hat in der Begegnung mit Gott, Freimütigkeit hat in der Begegnung mit Christen, Freimütigkeit hat in seinem Glaubensbekenntnis gegenüber Menschen, die nicht glauben. Der Apostel Johannes hat es im 1. Johannesbrief 1 so gesagt, unsere Gemeinschaft ist mit Gott in seinem Heiligen Geist. Wenn ihr sagt, dass ihr Gemeinschaft habt mit Gott, lebt aber in der Finsternis, lügt ihr. Und dann ruft er auf und sagt, darum tretet ins Licht, dann werdet ihr auch untereinander Gemeinschaft haben. Reinheit von Sünde befähigt zur Freimütigkeit in der Beziehung zu Gott, in der Beziehung untereinander und auch in der Beziehung zu Menschen, die das Glaubensbekenntnis von uns unbedingt wissen müssen. Weil wenn sie es nicht hören, wie können sie denn glauben? Gott sucht bekennende Christen, denn er will sie auch bekennen vor den Engeln im Himmel. Und wir brauchen Engel. Wirklich, wir brauchen Engel, die um uns herum sind, die uns schützen, die uns im geistlichen Kampf unterstützen. Die Bibel lehrt uns darüber einiges. Lieber Christ, ich möchte dich ganz persönlich ansprechen. Wie ist das mit deinem Glaubensbekenntnis, dass Jesus Christus dein Herr ist? Kannst du das unverschämt leben? Spürst du Blockaden? Ich weiß, dass da immer Bemühungen sind, jedem gerecht zu werden. Und einige sagen, ja, ich bin nicht so extrovertiert. Nun, ich glaube, dass es damit nichts zu tun hat. Wenn ich etwas Großartiges erlebt habe, dann gebe ich etwas Großartiges gerne weiter. Wenn ich etwas gesehen habe, was mich sehr beeindruckt hat, dann gebe ich das Gesehene weiter. Das ist normal. Wenn du einen Verkehrsunfall siehst und du kommst bei einem Freund an, dann wirst du garantiert nach 5 Minuten von diesem Verkehrsunfall erzählen, weil du hast etwas gesehen, was dich sehr erschüttert hat. Und wenn du unterwegs 5 Hochzeiten gesehen hast, dann wirst du davon erzählen, weil du hast etwas gesehen. Und wenn du irgendein Wunder gesehen hast, dann wirst du doch normalerweise erzählen, was du gesehen hast. Und wenn du weißt, dass Jesus in dir ist, von nun an bis in alle Ewigkeit, dann wirst du das erzählen, weil das ist es wert, dass man es bekennt. Aber es gibt eine Sündenscham, auch unter denen, die glaubten, auch unter denen, die es mal ganz eng hielten mit Gott. Und diese Sündenscham, sie hat sie blockiert. Hat sie wieder nach hinten gebracht. Hat sie schweigsam gemacht. Mir geht es nicht darum, heute Morgen irgendjemandem schlechtes Gewissen einzureden, aber ich möchte zumindest, wenn es ein schlechtes Gewissen gibt, es berühren, weil das gerne verdrängt wird und dort arbeitet es munter weiter und zwar destruktiv an deiner Persönlichkeit. Lasst uns doch den Glauben an Jesus Christus hochhalten und seiner nicht schämen. Gibt es denn irgendetwas an ihm, was schämenswert ist? Ich sehe gerade im Geiste eine Begebenheit, wo ich das erste Mal, als ich 12 Jahre alt war, einen Schulfreund besuchte. Er lud mich ein zum Fußballspielen hinten in seinem Garten und wir spielten. Und dann irgendwann so um 4:30 fuhr ein VW-Bus vor, dort stieg ein Arbeiter aus, VW-Bus fuhr weiter und dieser Arbeiter, der ging auf die Haustür zu und er war sternhagelvoll. Und ich fragte meinen Schulfreund, kennst du den Mann? Und er sagte, nee, kenne ich nicht. Komm, lass uns weiterspielen. Wir spielten weiter. Als ich ihn 2 Wochen später wieder besuchte, dann sah ich wieder diesen Mann beim Kaffeetisch mit der Mutter meines Schulfreunds. Und ich entdeckte, das war sein Vater. Ich habe da nichts draus gemacht, denn ich dachte mir, er hatte allen Grund, sich zu schämen wegen seinem Vater, der sich so hat gehen lassen. Und dann kann ich es verstehen, wenn er sich mit dem nicht zusammenfühlt und zusammen wissen will in dem Moment. Er schämte sich. Aber bitte, die wir Jesus in uns tragen, die wir angenommen sind aus ewiger Verlorenheit, die wir mit lauter Liebe geliebt worden sind, die wir einen Geist der Liebe von Gott empfangen haben, die wir einen Anwalt im Himmel haben, einen hohen Priester, der Tag und Nacht sich für uns einsetzt, einen treuen Herrn, der treu bleibt, selbst wenn wir untreu bleiben, muss man sich dessen schämen in dieser Gesellschaft? Ist da irgendetwas an ihm, was ein Grund sein könnte, dass man sich schämt? Ich bin der Frage nachgegangen und komme da auf den zweiten Punkt. Ja, es gibt etwas. Zumindest habe ich es immer wieder ansatzweise bei mir gesehen. Ich nenne es die intellektuelle Scham. Es ist eine Art Scham, die aufgrund unseres Bildungssystems im Menschen entsteht. Weil die Inhalte des Evangeliums widersprechen unseren Bildungsgesetzen. Und wer in diesem Land Deutschland durch das Schulsystem gelaufen ist, der bekommt etwas vermittelt, dass man die Sache mit der Religion nicht so eng nehmen darf und nicht so einmalig sehen darf. Wir sind pluralistisch erzogen, viele Möglichkeiten. Und wenn man hineinschaut in das Evangelium, scheint es dem Verstand eine Torheit. Und das werden wir häufig antreffen. Und das ist ein innerer Kampf. Beuge ich mich der intellektuellen Scham oder durchbreche ich sie? Ich nehme auch hier eine einfache alte Geschichte aus 1. Mose 6, einem unserer Glaubensvorvorvorväter, dem es gerade so ging. Es war Noah. Ich will die Geschichte kurz aufblättern, mal zwischen den Zeilen lesen. So ungefähr muss es gewesen sein. Noah kommt von der Arbeit, hundemüde, hat nur noch eins im Sinn, unter die Dusche, kommt durch die Küche, wo seine Mutter Bratkartoffeln mit Speck brät, und sagt, also nach der Dusche noch eben in die Stube, Füße hochlegen, bis Mutter zum Essen ruft, nochmal in die Zeitung gucken, so ungefähr muss es gewesen sein. Und dann heißt es in der Bibel, und dann sprach Gott zu Noah. Und jetzt hört Gott von Noah 2 Dinge. Zum einen sagt Gott ihm, die Bosheit der Menschen ist vor mich gekommen. Gott erklärt ihm, dass Bosheit nie allein bleibt, sondern sich dynamisch weiter ausbreitet. Und so ist es geschehen in seiner Generation. Und er will diese Bosheit nun beenden und eine Flut schicken. Du aber, und jetzt kommt die 2. Information, bau eine Arche, 100 Meter lang, 20 Meter breit, 15 Meter hoch, 3 Etagen, die Ritzen mit Pech verschmieren, oben eine Luke, an der Seite den Einstieg. Und dann war die Erscheinung beendet. Ehe der arme Kerl Rückfragen stellen konnte, wer soll das bezahlen und ich habe noch nie ein Boot gebaut. So. Und jetzt steht dieser Mann mit 2 Informationen jetzt in seiner Stube und ich spüre, wenn ich diese Textstelle lese, seine zunehmende Nervosität.
Er weiß zwei Dinge. Er weiß um ein Gericht von Gott, die Flut, wo keiner heile rauskommt. Aber er, der wahrscheinlich sich schnell Notizen gemacht hat, hatte einen Zettel und da stand drauf, wie man rauskommt. Aber er war der Einzige, der das weiß. Und jetzt wird es problematisch, weil das, was da kommt, trifft alle. Geht auch alle an. Und die Möglichkeit, die er hat, wäre eine Chance für viele. Aber bitte, und jetzt kommt die intellektuelle Scham, wer kann denn diese Botschaft überhaupt annehmen? Da kommt eine Flut. Ich weiß nicht, wer mal im Nahen Osten war. Da ist man ja froh, wenn es dreimal im Jahr regnet. Er könnte auch nicht sagen, ja, wie vor 150 Jahren, denn es gab noch keinen historischen Beweis für das, was jetzt kommt. Der Mann war intellektuell ganz schwach beseelt. Er wusste etwas, was er argumentativ nicht untermauern konnte. Und doch, was er wusste, war entscheidend. Für alle Menschen, sehr entscheidend. Aber er konnte keinen historischen Beweis bringen. Dann eben in jener trockenen Gegend. Und dann soll er ein Schiff dort bauen, eine Arche, ein Riesending. Er, Landmann, kriegt jetzt einen Werftenauftrag, versteht nichts davon, noch so eine zweite Torheit. Und bitte, da braucht er doch Hilfe. Wer würde ihm da mithelfen bei so einer Sache, die keinen Sinn macht? Und so ist es ja bis heute. Die Leute gehen ja auch in Kirchen rein, knipsen die. Ich war unlängst beim Kölner Dom und sind da ganz erstaunt, aber wissen nicht, wozu die Dinger da sind. Und Noah sagte sich auch, Mensch, baue ich eine Arche und keiner weiß, wozu das da ist, außer das, was ich sage, dass man das irgendwann mal braucht. Und jetzt spüre ich, wie dieser Mann nervös wird und sagt, wenn ich den Mund aufmache, stecken die mich womöglich in die Psychiatrie. Weil das, was ich da sage, ist gemeingefährlich. Jedenfalls in der ersten Informationsebene. Aber die zweite Ebene, die würde ja helfen. Aber wer glaubt denn einer Rettungsaktion für eine gemeingefährliche, nie dagewesene, historisch nicht beweisbare Flutwarnung? Ich sehe diesen Mann, wie er jetzt so eine Art Testphase macht. Ich würde es machen an seiner Stelle. Drückt sich in die Küche und sagt, jetzt teste ich Mutter mal. Mal sehen, wie die reagiert. Und schiebt sich da im Küchenschrank lang und Mutter, Augen schauen tief ins Herz der Söhne. Und sie, ohne umzudrehen, sagt, Noah, was hast denn, mein Junge? Ach, sagt der Mutter, du weißt doch, Urgroßvater Henoch, der war so plötzlich verschwunden. Wir haben da Suchtrupps 3 Wochen losgeschickt und sind übereingekommen. Der Herr hat ihn entrückt. Ja, mein Junge, so war es gewesen. Mutter, dieser Gott, der Urgroßvater Henoch entrückt hat, hat zu mir geredet. Jetzt sehe ich die alte Dame, wie sie ihr Besteck fallen lässt, herumfährt, ihren Sohn anguckt und sagt, was hat er gesagt? Es gibt Momente, wenn Gott redet, da braucht der Mensch alle Aufmerksamkeit auf das, was er redet. Was hat er gesagt? Ja, und er erzählt da seine Geschichte von der Flut und der Arche. Und ich meine, die alte Dame hat gesagt, Noah, jetzt musst du tun, was du tun musst. Und ich bin sicher, am anderen Morgen ist er nicht normal seiner Arbeit nachgegangen. Der hat seine Mütze genommen, ist zum Bürgermeister gegangen, ist zu einflussreichen Leuten gegangen. Er hat seine Botschaft abladen müssen. Er kann sie nicht für sich behalten. Dazu ist diese Botschaft zu entscheidend für alle Menschen. Aber wer bitteschön vermittelt uns Scham, die Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben? Woher kommt das? Was sind das für Bildungskräfte, die uns schamvoll erröten lassen, wenn es darum geht zu sagen, wir brauchen alle Jesus, er ist der einzige Weg zu Gott. Niemand wird sein im Reich Gottes, außer der an ihn glaubt und sein Leben ihm übergibt und seine Sünden ihm bekennt. Ich kämpfe diesen guten Kampf bis heute. Ich war vor ein paar Wochen im Flieger gewesen. Da war eine Pastorenkonferenz in Bulgarien. Und ich war über Wien geflogen und neben mir saß ein Geschäftsmann, Ende 50. Und der war schon hinter der Zeitung, als ich einstieg. So kamen wir gar nicht zum Gruß. Als wir dann aber gestartet sind, der Flug nur von Frankfurt über eine Stunde ging, dachte ich, jetzt war ich positiv angriffslustig und dachte, wie nämlich jetzt die Chance war, ging in den Liegesitz, um reinzuschauen hinter der Zeitung, wo denn die Überschriften sind, weil er blätterte etliche Minuten nicht, blieb immer nur an einer Seite und ich entdeckte auch den Grund: Wirtschaft, Aktien. So fragte ich, na, wie stehen Ihre Aktien? Er nahm die Zeitung beiseite. Ach, sagt er, ein einziges Auf und Ab, das geht ja voll an die Nerven. Also ich hätte da einen guten Anlagetipp für Sie. Jetzt war er offen, nahm die Zeitung beiseite und sagte, ja, was für ein? Ja, ich sag, ich weiß ja nicht, was Sie für ein Anlegetyp sind, kurzfristig, mittelfristig oder langfristig. Ach, dachte ich mir, auf was lasse ich mich da nur ein? Dann sagte er, kurzfristig geht mir zu sehr an die Nerven, obwohl die schnellen Gewinne befriedigen schon. Aber ich halte es mehr solide. Ja, ich sage, ich hätte was, das ist gut fürs Kurzfristige, mittelfristig wie langfristig. Er sagte, jetzt sagen Sie mal, jetzt müssen Sie aber rausrücken. Ja, sage ich, Sie müssten mir schon Zeit geben, 3-4 Minuten Hintergrundinformation. Sagt er, kriegen Sie, ohne Hintergrundinformation investiere ich sowieso nicht. So, und dann fühlte ich mich wie mit dem Rücken zur Wand. So wollte ich das Gespräch eigentlich gar nicht eskalieren lassen. Und jetzt kam eben jene intellektuelle Scham. Dieser Mann, der jetzt ungeteilte Aufmerksamkeit auf mich richtete, Zeitung liest und richtig angespannt war, was er für einen Tipp kriegt, dem würde ich gleich sagen, dass es um Jesus geht, und ich ahnte, was er dann tun würde. Er würde jegliche Anspannung verlieren und sich zurücklehnen und mich mitleidig angucken oder so. Das ist eben jener Moment. Und ich frage mich immer wieder, ja, woher kommt's? Und da bin ich fündig geworden. Das ist intellektuelle Scham, weil das, was man sagt, ist intellektuell gar nicht so stark argumentativ zu vermitteln. Das ist eigentlich eine Zumutung. Also, ich fing an, ich dachte, ich habe alles auf eine Person gesetzt. Er, Bill Gates. Nein, sagte ich, Jesus Christus. Und es kam genau, wie ich es erahnt habe. Er ging zurück in seinen Sessel, überkreuzte die Arme vor der Brust und er guckte mich an und ich tat ihm so leid. Versteht ihr etwas davon? Wir brauchen eine Ermutigung. Wir brauchen eine Ermutigung. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und ich bin bereit, diesen Kampf zu kämpfen, und ich kämpfe ihn wieder und wieder. Und ich freue mich über all diese wunderschönen Siege, wo man diese Scham einfach überspringt, wegen einer höheren Erkenntnis. Denn das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, ist, wenn man sie weitersagt, eine Kraft. Eine Kraft. Ich fing jetzt an, dem Mann die Hintergrundinformationen zu vermitteln. Ich sage, bitte, seien Sie fair, Sie haben mir 3-4 Minuten gegeben. Erstens, Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Die Menschen waren einmal mit ihm zusammen, sind es aber nicht mehr und Sünde trennt sie. Jetzt ist Gott Mensch geworden. Er guckte mich an. Aha, Gott ist Mensch geworden. Ja, das ist so gewesen. Eine Jungfrau ist schwanger geworden durch den Heiligen Geist. Er kratzte sich am Kopf. Und dann ist er in Bethlehem geboren und ist sündlos aufgewachsen, fünftens. Das war ihm zu viel. Ich sage, Sie haben noch keinen sündlosen Menschen gesehen, nicht? Aber er war es. Ich sage, noch nicht alles. Er nahm dann mit gut 30 Jahren die gesamte Schuld der Menschheit auf sich. Er konnte nicht mehr still sein. Wie kann das denn angehen, sagt er. Sein Verstand rebellierte. Ich sage, siebtens, dann hat Gott ihn zum Tode bestraft, weil er unsere Schuld auf sich genommen hat und ist gestorben am Kreuz. Er konnte nicht mehr still sein. Er sagte, das ist vielen so ergangen. Das heißt noch nicht alles. Am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten. Er ging mit seinem Finger so. Ich merkte, ich beleidige ihn. Ich sagte, dann ist er 40 Tage lang über 500 Menschen erschienen und vor den Augen seiner Jünger aufgefahren gen Himmel. Verschwunden in den Wolken. Ich sage, und jetzt das Letzte, er wird wiederkommen. Versteht ihr? Wir brauchen diesen Zuruf. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Warum? Hör mal, das ist die Botschaft. Es ist Gottes Kraft. Es ist eine Kraft. Wenn du es weiter sagst, ist es eine Kraft. Und zwar am Menschen. In seiner Seele, rein intellektuell, war der Mann für eine Zeit beleidigt, nahm seine Zeitung, verschwand wieder dahinter, aber nicht lange. Sein nicht wiedergeborener Geist, der Suchende, der in all seinem Materialismus, er erzählte mir dann, er hat über 20 Firmen von Spanien bis Russland, seine Frau ist aus Russland, er wohnt in Wien. Er fing dann an, die Zeitung wieder beiseite zu tun und das Gespräch zu suchen mit mir. Jetzt kam nicht mehr ich, jetzt kam er. Und er fragte, er teilte sich mit. Und sein suchender Geist war berührt von einer Kraft. Es ist die Kraft des Evangeliums. Ich habe ihm gesagt, er braucht Jesus. Wenn er ewig leben will bei Gott, er braucht Jesus. Und in diesen Worten ist eine Kraft, die Menschen nicht mehr loslässt. Und wer das weiß, überwindet intellektuelle Scham. Und sagt, es ist egal, auch wenn Leute beleidigt sind. Hinterher werden sie mir dankbar sein. Der Mann ist nicht von mir gewichen, wie ein treuer Hund bis zum Gepäckband und stellte eine Frage nach der anderen. Und ich wusste eins, da ist einer, der sät, ein anderer wird kommen und begießen, ein anderer wird pflegen, Gott gibt das Gedeihen und irgendeiner kommt und erntet diesen Mann. So wird es sein. Bitte ermutigt euch und ahmt Paulus nach, nehmt Position ein und sagt, ich schäme mich nicht, weil ich weiß, das Evangelium ist eine Kraft. Deswegen schäme ich mich nicht. Ich bleibe nicht stehen bei der ersten Reaktion. Ich kann es ertragen, um der Liebe zu Jesu willen, dass Leute sich auch beleidigt fühlen, weil ich mich wegen Jesus und was er mir bedeutet äußert. Einige verstehen die Bibelstelle falsch, dass wir Frieden halten sollen mit jedermann. Die Bibel sagt, soweit es an uns liegt, sollen wir Frieden halten mit jedermann. Aber dieser Friede bedeutet nicht, Leute in Ruhe lassen mit dem Evangelium. Denn Jesus sagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden, ich wünschte, es würde schon brennen. Hinfort, sagt er, hinfort wird es eine Scheidung geben innerhalb von Familie, 2 gegen 3, Vater gegen Sohn, Sohn gegen Vater. Bei aller Diplomatie und bei aller Friedenssympathie, das Evangelium fordert dich heraus. Und es ist die einzige Kraft, die das Reich Gottes nach vorn bringt. Nun, einige sagen, ja, wir haben da unsere Instrumente, wir haben begabte Pastoren, wir haben unsere Gemeinde und haben da Systeme. Fakt ist doch, nach einer internationalen Erhebung, erstens, dass 0,01% zum Glauben kam, durch das christliche Fernsehen. Dass 0,8% durch christliche Plakatwerbung den Glauben fand. Dass 2% durch christliche Großveranstaltung zum Glauben kam. Dass 5% wegen eines begabten Predigers zum Glauben kam. Und jetzt lassen wir all die anderen Kleinigkeiten noch weg, Schriftenmission etc. Und über 82% kamen zum Glauben an Jesus wegen einem Christen, der seinen Mund aufmachte. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist eine Botschaft, die auch in diesen Tagen gehört werden muss, wieder gehört werden muss und unser Leben bestimmen soll. Denn es gibt genug Scham zu überwinden. Wenn wir merken, Sünde blockiert uns, in der Freimütigkeit uns zu Jesus zu stellen, dann wollen wir abstehen von der Sünde. Denn der Mensch, der einmal in dein Reich, in das Christus dich berufen hat, mitkommt, weil du dein Bekenntnis gegeben hast. Er wird dir ewig dankbar sein. Ich möchte nicht einmal auf der rechten Seite unseres Herrn Jesus sitzen und richten die Völker, die da kommen. Und dann kommt mein Nachbar, der Herr Strom. Und der Herr spricht sein Urteil über ihn. Und der Herr Strom guckt mich an und sagt, Herr Elster, haben Sie das gewusst? Und ich würde dann einen roten Kopf kriegen und sagen, ja, habe ich gewusst. Ja, warum haben Sie nichts gesagt? Aber das wird kommen. Unser Zeitpunkt wird kommen. Bitte seid doch fair. Was euch glücklich gemacht hat, wird auch andere Menschen glücklich machen. Solange sie im verlorenen Zustand sind, ist ihnen das alles eine Torheit. Aber sind sie erstmal durchgekommen zum Glauben an Jesus, dann ist es ihnen eine Kraft. Und dann werden sie dir ewig dankbar sein. Ich freue mich über Menschen, die Land auf, Land ab, die dann sagen, nochmals vielen Dank, du hast mich zu Jesus geführt. Sag, ist mir eine Ehre, freut mich. Ist doch schön, wenn wir aussehen. Ich schließe ab mit einem Erlebnis, das mir gerade noch kommt. Ein paar Wochen in Hannover, Hauptbahnhof, steigt ein junger Mann ins Abteil, Ende 20. Na, ich wieder kontaktfreudig, grüße ihn und komme ins geistige Gespräch. Nach 10 Minuten, sage und schreibe 10 Minuten, das erlebe ich selten, was die Geschwindigkeit betrifft, beten wir und er übergibt sein Leben Jesus. Ich wollte nun mit unnötigen Fragen diesen Gesprächsfluss nicht unterbrechen und habe mir die aufbewahrt nach dem Gebet und fragte ihn, junger Mann, jetzt sagen Sie mir mal, warum haben Sie jetzt so schnell sich eingeklinkt in meinen Rat? Er sagte, das hat eine Vorgeschichte. Ich war 5, 6 Jahre alt, musste meine Mutter ein paar Wochen ins Krankenhaus wegen einer schweren Operation. Ich kam zu einer älteren Tante. Und was bei uns im Haus nicht üblich war, wir sind nicht christlich gewesen, dort hat diese alte Tante mir jeden Abend vom Zu-Bett-Gehen eine Geschichte aus der Kinderbibel vorgelesen. Dann war ich 11 Jahre alt, da hat ein Schulfreund mir so ein kleines Comic gegeben, Gott liebt dich. Das hatte ich oft auf meinem Schreibtisch gehabt, wenn ich Langeweile hatte, habe ich das nochmal durchgeguckt. Dann war eine dritte Situation, sagt er, da war ich 19 Jahre, jobbte neben meinem Studium. Und der Abteilungsleiter lud mich ein zu einem Hotelessen von Geschäftsleuten. Das Essen war gut und einige Leute haben danach aus ihrem Leben erzählt. Da kriegte ich was vom christlichen Glauben nochmal mit. Jetzt, sagt er, komme ich gerade aus London, war bei einem Freund und er hat mich vorgestern in so eine alte sakrale Kirche geschleppt zum Gospelkonzert. Ja, und jetzt kommen Sie. Jetzt war ich reif. Halleluja! Der eine sät, der andere gießt, der andere pflegt. Gott gibt das Gedeihen und ein anderer erntet. Ihr lieben Leute, lasst euch nicht entmutigen, wenn Leute beleidigt sind, weil ihr sagt, wie wichtig Jesus ist im Leben. Lasst uns nicht von deren intellektuellen Schamattacken besiegt werden, sondern vielmehr glauben, dass das Evangelium eine Kraft ist. Halleluja für alle, die daran glauben. Wir wollen aufstehen und beten. Die Bibel sagt uns so klar, wie wichtig es ist, umzukehren. Die Bibel sagt uns, dass sie ein Spiegel ist, in den wir hineinschauen dürfen, um uns zu erkennen, wie wir aussehen. Gott möchte, dass du nicht nur betest, dein Reich komme. Gott möchte, dass das Potenzial, das in dir ist, freigesetzt wird. Ich möchte für Menschen beten, die sich einer gewissen bekenntnishemmenden Scham untergeordnet haben und ihre Freimütigkeit verloren haben. Ich möchte mit euch vor den Thron Gottes gehen und erbeten, dass das, was euch beschämt hat und defensiv sein ließ, dass das von eurem Leben abgewaschen wird. Ich weiß, dass Gott dieses tut. Ich weiß, dass Gott Menschen so verändert. Und es ist nichts schöner, als Christ zu erleben, wenn man auch mal ernten darf. Es geht meistens nur, wenn man Mund aufmacht und mit dem Herzen ebenfalls bekennt, wer da drin wohnt. Vater, mein Vater im Himmel, ich danke dir für die Menschen, die sich hier heute Morgen Zeit genommen haben. Für dich, für dein Wort, für dein Reich. Vater, mit all den Christen bin ich vor dir und danke dir für die Erlösung durch deinen Sohn Jesus. Ja, es ist so ein großer Tag gewesen in unserem Leben. Als wir zitternd, aber gläubig reingingen in die ersten Schritte der Beziehung mit dir. Was haben wir, Herr, hinter uns gehabt? So unterschiedlich waren unsere Wege. Die eine kam aus der Gosse, andere waren traditionell, aber sie waren alle gleich, fern von dir. Vater, wir preisen dich für die Annahme durch Jesus. Halleluja, Vater, wir preisen dich für die Annahme durch Jesus. Ist hier irgendjemand, der Gott dankt für die Annahme in Jesus? Komm, heb mal deine Hand und danke Jesus für die Stunde deiner Bekehrung. Danke Gott für die Menschen, die dir seine Botschaft weitergegeben haben. Nenn sie jetzt gerade mit Namen. Danke Gott für diesen Mann, für diese Frau, die dir von Jesus erzählt hat. Vater, wir danken dir für die Annahme in Jesus, für neues, ewiges Leben. Danke, Vater. Ich bitte dich, Vater, dass diejenigen, die von Scham heimgesucht worden sind, an diesem Morgen eine Freisetzung bekommen. Herr, stehen viele Treffen und Feste an jetzt in den Feiertagen. Wir werden viele Leute kontakten können, die dich nicht kennen. Herr, wir kommen vor dich, dass du etwas tust, ein Wunder an deinem Volk, es freisetzt zur Freimütigkeit, dich zu bekennen. Und wer gespürt hat, hier, ich bin heimgesucht worden von Gott und seinem Wort. Er hat mich genau da abgeholt, wo ich stehe. Ich habe unter Scham gelitten in den letzten Wochen und Monaten. Ich war blockiert, aber ich will nicht so weiterleben. Ich möchte Mut bekommen, Kühnheit bekommen und den Mund aufmachen. Mit Gottes Kreativität Jesus bekannt machen. Wer hier sagt, Gott, erbarm dich mein, komm, heb mal deine Hand. Und bitte Gott, dass er sich deiner erbarmt. Gerade dort, wo du stehst, sag ihm, Jesus, tut mir leid. Ich habe mich blockieren lassen. Vergib mir, Herr. Ich habe dein Reich blockiert. Und fang an, ihn zu bitten, dass er dich von Scham befreit. Bring ihm deine Sündenscham. Sag, Herr, vergib mir, ich bin nicht deine Wege gegangen. Und bring ihm auch deine Bildung und alles Vertrauen, was darauf aufgebaut worden ist über Jahre. Komm, sprich mit Paulus, dass die Weisheit dieser Welt im Vergleich zur Erkenntnis Jesu Kot ist und unterordne das, was dich vorher bestimmt hat. Herr Jesus, ich bitte durch den Heiligen Geist um eine Freisetzung von Scham. Salbung Gottes, komm, berühre diese Leute neu. Du hast einen Petrus verändert, der feige war. Du hast ihn kühn gemacht. Du bist immer noch derselbe Herr, der Menschen verändert. Ich danke dir, Herr, ich danke dir, Herr, für dein gutes Wirken hier in diesem Raum. Halleluja. Komm, preise mal den Herrn. Nimm mal seinen Geist, seine Kühnheit in Empfang. Klatsche, bete in Zungen laut und preise deinen Herrn. Oh Gott, du bist ein Gott, der aufrichtet. Du bist ein Gott, der hilft. Wunderbar, da war ja, da war ja, da ja, da war ja, du. Chico de la Bodi, Nassi Viviano. Cora la bodi e nando bobo ci vedaia novità. Möchte dich auffordern, an Menschen zu denken, die nach deiner Auffassung endlich mal das Evangelium von dir hören sollten. Benenn sie doch jetzt mal vor Gott mit Namen. Da sind Leute, die sind überfällig, du weißt es. Gott hat dir oft gesagt, komm, jetzt. Du hast dich verweigert. Aber du wolltest neu anfangen heute Morgen. Komm, nimm dir mal Ziele jetzt vor Gott. Du sollst wissen, Gott geht mit dir. Du sagst, du bist kein Prediger, das macht nichts. Du brauchst ja nur sagen, was du selber erlebt hast. Du brauchst ja nur Zeuge sein. Und während du es tust, erst dann wirst du spüren, wie die Salbung reinkommt. Erst dann wirst du merken, wie das, was du sagst, Kraft gewinnt. Erst dann. Vater, du siehst die Abmachungen, die laufen. Zwischen dir und deinen Leuten. Du kennst jetzt die Menschen, die hier mit Namen in den Herzen geschrieben sind. Wir beten jetzt für diese Menschen, dass sie offen sind. Wir beten um die richtigen Situationen. Eine richtige Stunde, richtige Momente. Wir bitten um dein Kairos, dass dein Rema kommt, Herr. Und deine Saat ausgeht und dein Reich wächst. Halleluja. Gibt es da Leute, die schon glauben können, dass die, die jetzt das Evangelium hören, Jesus finden werden? Dann fang einmal Gott an zu preisen, dass das Evangelium an diesen Leuten, an die du jetzt denkst, die das Evangelium hören müssen, kannst du schon sehen, wie sie auch ihre Hände emporheben und Jesus preisen? Kannst du sehen, wie sie ihn rühmen und dir danken, dass du es gesagt hast? Das ist Glaube. Komm, fang einmal an. Ohne Glaubensvision wirst du keine Schritte tun. Komm, sieh einmal diese Menschen, wie sie Jesus annehmen. Komm, lass dich ermutigen in Jesu Namen. Lass dich aufrichten. Und danke dem Herrn für diese Menschen. Und für die Kraft des Evangeliums. Halleluja. Diese Predigt, werte Gäste, haben Sie gemerkt, war ein Aufruf an Christen. Aber vielleicht haben Sie in der schlichten Art, wie ich das dargelegt habe, das Evangelium entdeckt und haben einen Wunsch an diesem Morgen. Sie möchten auch dazu gehören. Sie möchten auch ein Christ werden. Und wenn es nur einer ist, ich gehe diesem Impuls nach, ich möchte jetzt für Sie beten, dort auf Ihrem Platz, wo Sie sind, heben Sie mir zum Zeichen eine Hand und sagen, ja Pastor, beten Sie für mich, ich will ein Christ werden. Ich gucke erst mal hier unten, ist da jemand? Sagt, ich habe etwas von dem Evangelium begriffen. Jetzt schaue ich oben, ist dort jemand? Danke, danke, danke schön, danke. Danke, ich sehe Ihre Hände. Jetzt bete ich so, als wenn ich an Ihrer Stelle wäre. Vater im Himmel, ab heute will ich an dich glauben. Will glauben, dass du Mensch geworden bist in Jesus. Jesus, der du ins Fleisch gekommen bist. Der du Mensch wurdest. Für mich gestorben bist. Ich bitte dich, vergib mir alle meine Fehler. Alles, was nicht gut war. Ich kann mich nicht selbst erlösen. Aber du bist ein Gott, der hilft. Jesus, ab heute will ich Christ sein. Und ich sage ab jeglichem Aberglauben und finsteren Werken, ich will als Christ leben. Und ich bitte dich, Jesus, gib mir diesen Geist der Liebe und des Friedens. Ich öffne mich, mein Herz, und empfange es jetzt im Glauben. Und Herr, jetzt sage ich dir meinen ersten Glaubenssatz. Danke, dass du mich angenommen hast heute Morgen, mir meine Sünden vergeben hast. Danke für ein neues Leben. Danke. Wenn Sie so gebetet haben und so mitbeten konnten, dann sagen Sie innerlich ein Amen. Das heißt, so ist es jetzt. Ich rufe Sie auf, mit Christen in Kontakt zu treten. Teilen Sie Ihre Entscheidung mit. Werden Sie gleich einer, der sich nicht schämt. Gott wird Sie segnen. Amen. Wir dürfen gern Platz nehmen.